Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Guerilla FM, dem Audiokurs über konventionelles und unkonventionelles Marketing von und mit der Guerilla Marketing Group. Bei mir ist heute, wie immer,
Anthony Ohn.
Ich bin Andy Kapinski und stelle hier die Fragen. Wer mehr über Petra, Tony, die Guerilla Marketing Group erfahren will, findet das unter www.guerilla.de oder natürlich der Webpräsenz zur Sendung www.guerillafm.de. Ja, Toni, da sind wir wieder. Zuerst will ich mal auf die ganz wichtigen Mails eingehen, die reingetröpfelt sind. Alle fragen, wo ist denn die Petra? Wo ist denn die Petra? Da wollen wir natürlich keine Antwort schuldig bleiben. Wie sieht's aus?
Petra ist in den USA. Die ist jetzt noch 2 weitere Sendungen weg. Also 5 Sendungen ohne sie. Gut. Vielleicht können wir sie mal telefonisch zuschalten, aber sie ist...
Okay, aber positiv formuliert, sie kommt wieder.
Ja, Petra kommt wieder.
Und es geht ihr gut.
Ja, es geht ihr gut.
Wunderbar. Okay, wir waren in der letzten Sendung stehen geblieben, oder in den letzten beiden Sendungen vielmehr ging es ja um den großen Bereich der Anzeigen, gelbe Seiten, Kleinanzeigen. Mhm. Wir bleiben, hattest du ja auch angekündigt, im Druckbereich. Allerdings geht es dennoch um etwas völlig anderes. Und zwar reden wir heute über...
Ich dachte, wir reden über Postsendung. Also das, was man dem Kunden per Post schicken kann.
Okay. Also Mailing.
Ja.
Nicht zu verwechseln mit der Thailänderin Mai Ling von Gerhard Polt, sondern nein. Mailing. Das heißt, ein Wort, das ja eigentlich unschön besetzt ist, Massenpost.
Ja. Und gerade von denen, die diese Massenpost verschicken, kann man am meisten lernen.
Okay, aber jetzt, denke ich, lasse ich dir erstmal ein bisschen Raum, dass du erklären kannst, warum wir sowas machen sollten. Denn nachdem wir zugegebenermaßen dieses Werbemedium ja in den letzten Folgen nicht selten verrissen haben, stellt sich ja jetzt umso mehr die Frage, was, warum denn wir jetzt?
Naja, es gibt natürlich einen Vorteil, warum Mailings nicht nur, also Postsendungen nicht nur seit Jahrzehnten verwendet werden, sondern auch immer häufiger von sehr vielen Branchen eingesetzt werden, die es früher nicht benutzt haben. Der wichtigste Punkt hat damit zu tun, wir können eben heute sehr konkret potenzielle Interessentenlisten, also Listen mit den Namen von potenziellen Interessenten anmieten und die Leute erreichen, die dem Profil entsprechen, was wir suchen.
Können wir das?
Ja.
Können wir das denn bezahlen?
Das kommt drauf an. Aber ich sag mal, im kleinsten Fall, wir machen mal ein einfaches Beispiel.
Mach mal.
Wir haben einen Caterer, ja, der hier lokal in einem Bezirk in Berlin Unternehmen beliefern möchte.
Also ich nenne es mal Caterer Party Service.
Ein Party
Service, also
jemand, der ja.
Kaltes und warmes.
Kaltes und warmes Buffet liefert. Oder ein Restaurant, was eben diese Dienstleistung auch anbieten möchte. Und jetzt muss er sich ja bekannt machen. Wie kann er das denn machen? Ja, wir wissen, er kann Anzeigen schalten und er kann...
Okay, dann lass uns aber den Fall, dass es ein Restaurant ist, mal rauslassen, weil das wäre ja ein Sonderfall, denn die haben ja Gäste und könnten das da noch zusätzlich vermitteln.
Ja.
Also tun wir so, es wäre ein rein externer Caterer, einverstanden?
Ja,
nur um es jetzt leichter zu machen.
Externen Caterer. So, okay. Wir haben jetzt jemand, der sagt, ich will gerne diese Dienstleistung anbieten, ich bin dazu in der Lage, ich habe alles. Die Leute, die es schon mal bei mir ausprobiert haben, sind alle super zufrieden. Und jetzt muss ich ja meine Kunden, jetzt sind wir wieder, fangen immer wieder bei den gleichen, sondern wer ist denn überhaupt mein Kunde? Und die überlegen sich jetzt, die interessantesten Kunden sind nicht die Privatpersonen, die ein kaltes Buffet haben wollen zum Geburtstagsfeiern oder
weil
so.
Weil die andauernd Fragen stellen und die Details klären wollen?
Na, vielleicht auch deswegen, weil die natürlich erstmal relativ selten diese Feiern ausrichten und relativ selten mit Leuten, externen Leuten zusammenarbeiten, die, weil das eben mehr Geld kostet, als wenn man es selbst macht.
Und die zu bewirtenden Personen dürften weniger sein als bei Nicht-Privatkunden, sprich Firmen.
Bei Firmenveranstaltungen haben wir möglicherweise einfach mehr Teilnehmer. Also die Firmen machen das häufiger und geben auch pro Person wahrscheinlich mehr Geld aus, weil das ja ihre potenziellen Kunden möglicherweise sind oder Kunden, die sie da bewirten. Also deswegen auch interessant, dass man da nicht zu arm rüberkommt, ja, dass man also vernünftige Sachen auf den Tisch stellt. Und
oder auch für den geschätzten Mitarbeitern.
Oder für Mitarbeiter und man sagt, man möchte die also vernünftig bewirten. Und gleichzeitig wollen die Leute das definitiv nicht selber machen, weil die während der Arbeitszeit natürlich nicht Kanapés herstellen wollen. Ja? Also man sagt, okay, ich vergebe das nach außen, das ist ein Dienstleister, wird auch nicht diskutiert, das soll vernünftig sein.
Ist billiger, schmeckt besser, als wenn man es selber macht. Jedenfalls bei mir.
Oh ja, wir wollen es einfach nicht selber machen. So, und jetzt ist die große Frage, jetzt fange ich gerade an, wie erreiche ich denn jetzt meine Kunden? Ich will ja nicht ganz Deutschland damit beliefern, sondern wen will ich beliefern?
Na, die ich gut erreichen kann, also regional.
Regional?
Also sagen wir jetzt mal, Maximum 25 Kilometer hätte ich jetzt gemeint.
Ja.
Also, kommt auch wieder auf die Region an, aber
genau,
also, in Berlin könnten auch 2 Kilometer reichen, aber sagen wir einfach 20, 25 Kilometer, einverstanden?
Genau. Und jetzt habe ich meinen Bezirk und meine Postleitzahlen und jetzt kann ich also sagen, also was für Unternehmen werden das wahrscheinlich sein? Und irgendwo muss ich anfangen und vielleicht nehme ich meine bestehenden Kunden, wenn ich sowas schon habe, und sage, okay, die meisten von denen sind ja interessanterweise, sagen wir mal irgendwas, eine Branche, Steuerberater. Und jetzt sage ich, aha, die Steuerberater haben mich relativ häufig für ihre Kundenveranstaltung gebucht und jetzt kann ich ja anfangen, einfach mir Adressen zu besorgen von Steuerberatern in den Bezirken, die in diesem Radius liegen, den ich erreichen will.
Nanu, kommen jetzt etwa wieder die gelben Seiten ins Spiel?
Ich könnte die gelben Seiten nehmen und einfach da, wenn ich jetzt selber kein, oder ich kann was anderes machen, es gibt sogenannte Adressverlage, wo ich Adressen mieten kann, die mir Adressen liefern nach den Kriterien, wie ich sie haben möchte oder weitestgehend nach den Kriterien, wie ich sie haben will.
Ja, aber dennoch, also ich weiß davon auch,
ja.
Aber wie bezahlbar ist denn das? Ich habe da gar keine Ahnung.
Das kostet pro Adresse, je nachdem, wie viel 1000 Stück man nimmt. Ja, wenn man sehr wenige Adressen nimmt, wird es teurer, weil die Einmalkosten hoch sind, also die Handlingkosten relativ hoch sind. Und wenn ich viele 1000 Adressen miete, wird es dann immer günstiger. Es kann also durchaus für 10 Cent oder 20 Cent die Adresse oder für 5 Cent die Adresse durchaus mir Adressen besorgen, die meinen Kriterien entsprechen. Also es sind ein paar 100 €, die ich vielleicht für die Adressen ausgebe. Oder aber ich benutze eben andere Adressquellen. Adresslisten, ich frage bei der IHK nach, da kann ich auch nach bestimmten Branchen Adressen bekommen, die sind sehr preiswert bei der IHK. Ich kann Adressen aus dem Internet einfach recherchieren, indem ich sage, in meinem Bezirk Charlottenburg in Berlin suche ich Steuerberater Charlottenburg oder Postleitzahl und
oder Steuerberaterkammer könnte vielleicht auch gehen.
Oder Steuerberaterkammer. Ja, ich suche mir also Quellen und da muss ich eben händisch arbeiten. Die Frage ist, was ist günstiger, wenn ich es händisch mache oder wenn es jemand für mich schon erledigt hat und ich diese Adressen miete für diesen Zweck. Man mietet also immer diese Adressen für diesen Zweck, für die Einmalaussendung. So, und jetzt kommt wieder alles beieinander. Wenn ich meine richtigen Vorarbeiten geleistet habe, kann ich jemanden, der Steuerberater ist und zu meiner geschätzten potenziellen Kundschaft gehört, also doch durchaus einen Brief schreiben und sagen, sehr geehrter Herr Schmidt, Sie als Steuerberater bewirten ab und an Kunden und wollen dann natürlich sich 100% darauf verlassen, dass das gut funktioniert. Und dann schreibe ich ihm einen Brief. Und dann gibt es eben eine Handvoll Regeln. Die wichtigste Regel ist natürlich immer die, ich muss die richtige Liste haben. Ja? Wenn ich also eine Liste von Steuerberatern habe, dann sollten möglichst alle, die ich da anschreibe, wirklich Steuerberater sein, weil ich rede die als Steuerberater an und sonst funktioniert das Mailing eben auch nicht. Der andere Punkt, der wichtig ist, ich sollte es für den, der dieses Mailing bekommt, es einfach machen, dass er antworten kann. Also eine Antwortkarte oder ein Rückantwortfax ihm zur Verfügung stellen. Einmal habe ich dann gleich das Messkriterium erledigt und zweitens habe ich es für denjenigen einfach gemacht. Und je einfacher ich es für ihn mache, je mehr Aufwand ich mir mache und je einfacher es für den anderen ist, desto besser ist die Reaktionsquote. Also wenn ich eine Antwortkarte mache und da steht schon sein Name und seine Adresse und alles drin und er muss nur noch ankreuzen, ja, und möglichst nicht mal mehr eine Briefmarke raufkleben, dann ist für mich sehr viel höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich als potenzieller Leser das wegschicke, als wenn ich das mit der Hand selber ausfüllen muss. Das gleiche gilt auch für die Faxantwort. Wenn da eine Faxantwort drin steht, wo schon mein Name drauf gedruckt ist, dann ist viel einfacher, dass ich das ins Fax lege, als wenn ich das alles mit der Hand ausfüllen muss. Ist das nachvollziehbar, Andi?
Ja, klar, sicher. Ich bin jetzt nur dabei zu überlegen, ich kenne das ja auch mit diesen Rückantwortkarten und. Ich bin ja hier auch immer der Advocatus Diaboli. Ich klage immer an, ich bin Pessimist. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, wann ich sowas das letzte Mal gemacht hätte. so eine Karten ausfüllen und irgendwie, also allein schon der Job zum Postkasten zu gehen, fände ich tierisch ätzend, muss ich zugeben.
Naja, deswegen, ich persönlich bevorzuge, wenn es geht, wenn wir jetzt über Geschäftskunden reden, eben Fax. Ich sage per Rückantwort Fax, einfach eine Faxnummer angeben, alles schon vorher ausfüllen für den Kunden, dass er es nur ankreuzen muss. Nur die Felder offen lassen, wo ich bringe noch jemand mit oder rufen Sie mich bitte zurück oder schicken Sie mir ein Angebot oder so, ja. Das, wo er ankreuzen soll oder wo er Daten liefern kann, freilassen, wo ich sie nicht weiß, alles andere schon ausfüllen. Sodass er wirklich nur noch das Ding ins Fax legt, die Nummer eintippt und abschickt.
Also bleiben wir doch ruhig bei dem Catering-Fall. Was würde ich denn da überhaupt wollen, dass der ausfüllt? Wenn er, also angenommen, er täte es.
Na,
ja, ich wünsche nähere Beratung, ja, rufen Sie mich an oder was?
Genau, das ist ja die Frage. Was sind die Aktionen, die ich mir vorstellen kann, die ein potenzieller Interessent von mir haben könnte? Zum Beispiel, und ich schreibe da wirklich ganze Sätze. Ja, Komma, senden Sie mir bitte Ihre Menüvorschläge zu. Wir sind interessiert, aber wahrscheinlich erst später, bitte senden Sie mir Ihre Menüvorschläge trotzdem zu. Also ganz konkrete Aussagen, wo der es liest, sagt, ja, das trifft auf mich gerade zu und kreuzt das an.
Nur zur Darstellung, dieses, ich persönlich, wie gesagt, jüngere Generation vielleicht, dieses Ja, Komma, am besten noch das Ja dreimal so groß wie den Rest der Schrift. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, also macht man das heute noch? Ist das immer noch in, ist das nicht völlig abgedroschen, anstatt einfach, ich möchte, du verstehst mich?
Ja, der entscheidende Punkt, das ist für mich der entscheidende, was man von den Direkt-Mailing-Leuten lernen kann. Und da habe ich es auch gelernt. Ist eben nicht die Frage meines persönlichen Geschmacks, sondern die Frage des Erfolgs. Der Grund, warum Ja dreimal so groß gedruckt ist und in Rot und die Rest der Schrift schwarz und viel kleiner und so. Und der Grund, warum das so schreckliche Mailings sind, wenn man die jetzt sich anguckt, die von diesen Mailinghäusern verschickt werden für Klassenlotterie und so, ist der Grund, weil die funktionieren. Die testen vermeintlich normale Briefe, so wie wir sie schreiben würden, gegen ihre hässlichen Briefe. Und die hässlichen Briefe bringen mehr Reaktionen. Mich interessiert also nicht, ob ich vom Geschmack her das gut finde, ich teste es. Und ich teste eben Ja dreimal so groß mit Ja einfach so groß wie normal. Ja in Rot dreimal so groß mit Ja in Schwarz, so wie der Rest der Schrift. Und wenn Ja dreimal so groß in Rot einfach 5 Reaktionen mehr pro 100 Aussendungen generiert als die vorherige Form, weil sonst alles gleich ist, dann benutze ich das Hässliche, auch wenn ich selber sagen würde, mein Gott, wir kreuzen das jetzt an, weil es größer ist. Aber Fakt ist, dass die direkten Mailer, die ihren Job können, alle Variablen testen. Ist der Umschlag bedruckt? In welcher Form ist die Anrede? Wir nehmen mal ein tolles Beispiel. Man weiß in der Zwischenzeit, dass Menschen beim Lesen, es gibt sowas, nennt sich Augenkamera, und jedes Schriftstück oder was immer man den Menschen vorlegt, eine Broschüre, ein Flyer und was auch immer, kann man also beobachten, wie die Augen dieses Schreiben abscannen sozusagen, wie der Mensch liest.
Ja, das kenne ich von so einer Google-Ergebnisseite, wo man auch sieht, wie der Blick dann runtergeht und ganz spät nach rechts zu den Anzeigen. Und
genau.
Das ist dann so eine rote Krisselinie auf dem Papier, was angeguckt wird, im Grunde genommen, ne?
Genau. Also die Krisselinie wird dann erzeugt, damit wir nachvollziehen können, was der Mensch macht. Normalerweise wären Augenkameras ein relativ aufwendiges Verfahren. Da kriegt jemand so eine spezielle Brille auf, die eben die Augenbewegung registriert, während der einen Prospekt anguckt, den er noch nie vorher gesehen hat. Oder einen Brief anguckt, den er noch nie vorher gesehen hat. Und was sehr spannend ist, Menschen lesen Folgendes. Die gucken zuerst, ist der Brief an mich adressiert? Dann gucken sie rechts oben, von wem ist es, nämlich das Logo. Dann lesen sie diese Headline oder den ersten Satz. Dann überspringen sie alles, was da drin steht und lesen das PS. Und wenn das alles stimmig ist, dann lesen sie den Rest der Absätze, die da drin stehen.
Ach was.
Ja.
Also sollte man auf so ein PS nicht verzichten?
Ja, so blöd man so ein PS findet. Und es muss kein Einzeilen-PS sein. Es können auch 5 Zeilen sein. Es ist das wichtigste Verkaufsargument, sollte im PS stehen. Weil wir wissen, dass Menschen, bevor sie entscheiden, ob sie den ganzen Brief lesen, im Durchschnitt, vielleicht nicht jeder Mensch, aber die meisten Menschen lesen zuerst, nachdem sie sozusagen die Formalien gelesen haben, von wem kommt der Brief, ist der an mich und so, lesen sie zuerst das PS. Und nach dem PS lesen sie erst den Rest. Und wenn sie das PS gelesen haben und sind nicht überzeugt, lesen sie den Rest nicht.
Jetzt wissen die Hörer natürlich noch nicht, dass wir ja gerade tatsächlich in einer anderen Sache an so einem Mailing arbeiten. Da müsste das ja dann auch noch hin, soweit waren wir noch gar nicht.
Ja.
Frage dazu, was ist denn eigentlich mit der, also bevor du, ich fände es gut, wenn du die ganzen Details nochmal erklärst, was ist bei Anrede am besten, was ist bei Schriftgröße am besten, bei Schriftart vielleicht, das fände ich schon schön, wenn wir das mal durchspielen könnten, aber davon erstmal ab, interessiert mich die Frage, wie viel, also die Länge, wie viele Seiten darf das denn haben? Müssen das eine, muss das, darf das nur eine genau sein oder?
Das ist was ganz Spannendes. Auch da wieder.
Ich weiß.
Normalerweise, also es gibt Leute, die sagen, mein Gott, kein Mensch liest mehr. Man nennt das ja Copy, also der Text, die Länge des Textes. In der Werbersprache nennt man das Copy, ja, also der Textblock. Nennen wir den jetzt auch mal Copy, dann haben wir den Fachbegriff verwendet. Die Frage nach der Länge der Copy, die man schreibt. So. Und diese Länge, das ist ein Streit zwischen Gelehrten. Die Direktmailer wissen, je länger diese Copy ist, also je länger der Text ist, desto effizienter ist das Mailing. Deswegen gibt es durchaus hocheffiziente Mailings, die 7-8 Seiten lang sind.
Nochmal, je länger, desto besser, sagst du tatsächlich.
Ja, also auch wie immer getestet, kommt auf den Fall an. Leider gibt es keine 1-zu-1 Antwort. Länger ist immer besser. Aber wenn ich etwas habe, was ich inhaltlich erklären muss, dann erhöht die Länge die Leserschaft bei den interessierten Lesern und das überzeugt mehr, verringert die Leserschaft von Leuten, die sich nicht interessieren, aber die wollen wir ja sowieso nicht. Das heißt, die Menschen, die sich für ein Thema interessieren, lesen eben möglicherweise einen 6-Seiten-Brief, in dem ich sehr viel effizienter erläutern kann als auf einem 1-Seiten-Brief.
Also das bedeutet, die Länge der Copy oder des Bodies oder
ja,
die polarisiert.
Ja, das ist meine Erklärung. Also ich meine, kein Mensch kann ja wirklich wissen, warum eben die Coupons oder die Rückantwortkarten oder Rückantwortfaxe bei sehr langem Text höher werden, relativ gesehen zur Anzahl der Leser, zu kurzem Text. Meine eigene Erklärung ist einfach nur die, dass die sich für etwas interessieren, eben so viele Informationen wie möglich haben wollen und deswegen alles lesen und ich mehr Platz habe, sie zu überzeugen und dann auch eher reagieren, als wenn sie nur einen kurzen Absatz haben. Und das ist interessanterweise genauso auch bei Webseiten. Da ist es in der Zwischenzeit kopiert worden. Die Leute, die aus dem Direktmailing kommen und Webseiten schalten, schalten zum Teil Webseiten, die, wenn man ausdrucken würde, 20, 30 Seiten lang sind. Eine Seite. Die haben auch nur eine Seite. Die ganze Webpage besteht nur aus einer Seite und der Bestellknopf. Ja? Aber die Seite ist riesig lang. Und da sind ganz viele Fakten und Informationen und sehr strukturiert und sehr, ja. Aber die Direktmailer, deren Wissenschaft besteht darin, zu messen, nicht zu glauben, nicht zu hoffen, nicht zu vermuten, sondern zu messen, was passiert. Und die messen wirklich, ich tausche eine Variable aus. Der gleiche Brief wird rausgeschickt. Das kann ich natürlich als Kleiner nicht. Das ist mir schon klar. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt 1800 Adressen, an die ich was versenden will oder 2500 oder 5000. Und jetzt kann ich natürlich nicht testen und sagen, ich sende jetzt mal 10 Briefe raus und das sind jeweils 180, da ist die Gruppe viel zu klein.
Ja gut, aber dafür machen wir uns dich ja zunutze.
Ja.
Das ist ja genau, was du machst, dass du uns das sagst und hilfst und dass wir die Erfahrung selber machen müssen.
Genau.
Das ist ein neuer Slogan quasi, wir verhindern die blutige Nase.
In dem Fall ab und an verhindern wir sie. Aber der entscheidende Punkt ist, dass mir klar wird, dass in dem Fall Worte eine entscheidende Bedeutung haben. Das heißt, mein Brief, den ich schreibe, da muss ich schon drauf achten, was ich schreibe. Dass ich mir überlege, welche Punkte ich hervorhebe, dass mein wichtigstes Verkaufsargument zumindest im PS wiederholt wird, dass ich dem Kunden ein Rückantwortmedium gebe und nicht hoffe, dass der von sich aus irgendwie mit mir in Kontakt tritt, sondern ich gebe ihm Rückantwortfax, ich gebe ihm irgendetwas, was er in diesem Mailing benutzen kann, um mit mir in Kontakt zu treten, oder ich gebe ihm was, um es messen zu können, was er mitbringen kann, wenn er mich besucht. Wenn ich ein Einzelhändler bin, ein kleiner Buchladen an der Ecke und ich schicke das an Leute, von denen ich glaube, die könnten in meinen Buchladen kommen, dann tue ich was in dieses Mailing rein und sage, bringen Sie das mit und Sie bekommen was umsonst.
Ein Käffchen.
Ja, irgendein Kärtchen oder irgendein Ding oder irgendein Coupon oder so.
Was? Nein, ich meine, Sie bekommen ein Käffchen umsonst.
Sie bekommen einen Kaffee oder Sie bekommen, ja, bekommen irgendwas, was eben ein Lesezeichen, ja, könnte ja auch ein Lesezeichen sein. Ich meine, wenn jemand in den Buchladen geht, kauft er wahrscheinlich ein Buch, interessieren ihn Bücher, dann schenke ich ihm ein Lesezeichen oder 2 Lesezeichen, ja, oder ein individuelles Lesezeichen. Ihr Lesezeichen, ja, fordern Sie jetzt an und kommen Sie bei uns vorbei. Aber warum mache ich das? Damit ich messen kann, dass dieses Mailing dazu führt, dass er zu mir kommt.
Kommen wir doch trotzdem nochmal zu den formalen Kriterien. Mhm. Erzähl doch einfach mal frei von der Leber weg, was man an Grundregeln wissen sollte zum Thema Layout. Also ich sag mal, was für eine Schriftrichtung, Font nenne ich es mal,
ja,
was für eine Schriftgröße, was für einen Satz, was gibt es denn da für Erkenntnisse, was da am besten ankommt?
Das ist auch, also wie immer, es gibt keine allgemeine Regel, ohne sie zu testen, aber die wichtigsten Aspekte sind folgendermaßen. Grundsätzlich gilt, dass ein Brief immer eine Mailing-Aussendung übertrifft, wenn da noch was anderes drin ist, zum Beispiel ein Flyer, als wenn ich den Flyer nur schicke. Ein Brief mit Flyer ist immer effizienter als nur der Flyer. Generell gesprochen. Zum Beispiel. Das heißt, ich muss immer auch ein Mailing beitun.
Aber ein Brief mit Flyer ist auch immer effektiver als nur ein Brief.
Nein. Der entscheidende Punkt ist, dass
man... Okay, jetzt wird's spannend.
Ja, es muss nicht sein. Das ist das, was ich eben testen muss. Ich kann es nicht beantworten. Der entscheidende Punkt ist aber, dass ich weiß, dass ich den Brief brauche. Also es gibt Leute, die sagen, ich habe eine ganz tolle Idee, ich schicke denen was, die Leute sollen darauf reagieren und ich schicke denen jetzt einen Prospekt, einen Katalog. Ein Katalog mit Brief ist effizienter als ein Katalog ohne Brief. Wenn der Brief folgende Kriterien erfüllt. Er muss individualisiert sein, mit meiner persönlichen Anrede. Ja?
Also nicht sehr geehrte Kunden.
Nee, nicht sehr geehrte Kunden, an alle Kunden in diesem Haushalt, an alle Menschen, die schon über 60 sind. Nein,
genau, an alle, die gern Strom sparen möchten.
An alle, die gern Strom sparen möchten, sondern mein Name, sehr geehrter Herr Ohn. Dann fühle ich mich angesprochen. Alle Briefe, die pauschalisiert sind an die Geschäftsleitung, an die Marketingleitung und so weiter, die gehen ungelesen in den Mülleimer, meiner Meinung nach. Meistens.
Ja, bei mir auch.
Ja. So. Die Leute...
Obwohl ich zugeben muss, Entschuldigung,
ja.
Das ist bei mir, also wenn ich sage, die gehen ungeöffnet in den Müll, dann ist es aber gar keine Ego-Nummer, weil man meinen werten Namen nicht anspricht, sondern weil ich halt weiß, es ist Massenkram, weil ich halt weiß... Das kann mich jetzt nicht mehr interessieren als Kreti und Pleti sonst wo. Also ich will nur sagen, es ist jetzt nicht, es ist eben keine Ego-Nummer. Sondern nein, einfach, dass ich sehe, ich gucke durch das Fenster im Fensterumschlag und sehe halt, okay, das ist irgendwelcher Massenrotz, interessiert mich nicht.
Ja,
das nicht, habe ich keinen Bock drauf.
So, die Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass jemand den Umschlag öffnet. Klar, wenn der Umschlag nicht geöffnet wird, ist er sowieso vorbei. Dann kann ich auch ein Mailing machen aus Postkarten. Kann sehr effizient sein, wenn ich weiß, was ich tue. Weil da muss keiner einen Umschlag öffnen. Der dreht die Postkarte um und liest sie möglicherweise. Ja? Also das kann ich machen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich etwas mache wie ein formaler Brief. Je formaler er ist, je normaler er wie ein Brief aussieht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er geöffnet wird. Ein normaler Brief, der aussieht wie ein Brief und der gleichzeitig eine Briefmarke hat. Ist meiner Meinung nach immer noch das Effizienteste. Wenn ich das dann aufmache und nehme diesen Brief raus... Dann sollte die Anrede drin sein, ein PS drin sein, eine Überschrift.
Halt mal, weil du gerade sagst mit Briefmarke,
ja.
Du meinst, die Briefmarke ist besser als dieser Stempel, Versand bezahlt von diesen...
Ja.
Aha. Und kann ich das denn... Jetzt will ich aber doch nicht einzelne Briefmarken lecken.
Na, ich selber nicht und auch der es für mich macht, wird das nicht tun. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass ich Briefmarken aufkleben lasse, statt diesen... versandfrei aufstempeln.
Stempel.
Aber wenn es nicht anders geht, nehme ich den frei.
Das wusste ich auch nicht.
Wenn es nicht anders geht oder mein Lieferant das nur unter extremen Mehrkosten kann, dann na gut, dann müsste ich es testen. Wenn ich es nicht testen kann und kann die Mehrkosten oder der kann das einfach nicht leisten, ja, oder leistet das erst ab 100.000 Stück Aussendung, dann mache ich es eben nicht. Aber wenn es je mehr es einem normalen Brief kommt, desto größer die Chance, dass hier eröffnet wird. Ja?
Ja, bis eben wusste ich nicht, dass man es überhaupt versuchen sollte, eine normale Briefmarke zu bekommen. Aber ist sehr clever.
Es geht, es ist eine Klebemarke, ne? Die wird
automatisch. Ja, verstanden. Ja, das geht dir klar.
So, wenn ich Testimonials habe, also die sogenannten Referenzaussagen und kann die in dem Brief verwenden, also jemand spricht über meine gute Leistung und diese Referenz existiert wirklich, die habe ich mir nicht ausgedacht, dann wird eine Referenz immer dazu führen, dass sie eine höhere Reaktionsrate des Briefes erzeugt als ohne Referenz. Also das mal so ganz generell. Dann zur Frage der Schriftart. Je mehr es an die alten Schriften rankommt, also die Courier als Schreibmaschinenschrift funktioniert sehr gut, die Times Roman funktioniert sehr gut, also Schriften mit Serifen sind leichter lesbar als die modernen Schriften. Serifen sind diese kleinen Füßchen, die unter dem T oder K.
Die Strichen oder beim F, die senkrechten Strichen, also genau. Alles.
Also alles, was nach einer alten gedruckten Schrift aussieht.
Also auch in den Zeitungen hat man auch immer Serifen, ne?
Man hat in Zeitungen im Normalfall immer Serifenschriften, weil Serifenschriften besser lesbar sind.
Also auch, wo das X jetzt nicht einfach ein Kreuz ist, sondern überall noch waagerechte Striche hat.
Genau. Also alles, was so kleine Füßchen und Enden hat und so richtige, ausgeprägte, richtige Buchstaben sozusagen, die an den alten Druck erinnern. Zweitens, Flattersatz. Also kein Blocksatz. Flattersatz ist leichter lesbar bei Briefen. Nicht in Büchern, nicht in Artikeln, aber bei Briefen ist es leichter lesbar. Das heißt, ein Brief wird mit traditionellen Schriften und normalerweise und Flattersatz gedruckt.
Das heißt, es sieht nicht ganz so ordentlich aus, ist aber gehirntechnisch sinnvoller, richtig?
Ja, es ist unsere Lesegewohnheit. Mhm. Also es ist unsere Lesegewohnheit für Briefe und deswegen einfach besser. Und wir haben einen PS, wir haben eine Anrede, wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen. Und man kann natürlich ein Kochrezept bauen für einen Standard-Mailing, wo man sagt, das fasse ich jetzt zusammen, kann ich ein Kochrezept bauen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass ich akzeptieren muss, wenn ich das öfter mache, dass ich dieses Mailing testen muss und immer nur eine Variable verändere zu dem Vor-Mailing und dann immer die Ergebnisse vergleiche. Und dann brauche ich natürlich eine gewisse Statistik, um wissen zu können, welche Auswirkungen sind die wirklich signifikant.
Klingt nach teuer und dauert ewig.
Nö, klingt nach Systematik. Also ich muss halt sehr systematisch sein in dem, was ich tue, das alles. Und warum bin ich so systematisch? Weil es einen riesen Unterschied macht. Es gibt Mailings, die sind 5-mal oder 10-mal so effektiv wie Mailings, wo wenige Worte verändert worden sind. Also einfach die Macht der Sprache und der Worte ist bei Mailings eben sehr, sehr, sehr hoch. Ja.
Jetzt wissen wir, in der Bank hieß das immer Rubrum. Damit meine ich, diese fett gedruckte Zeile zwischen Adresse und Anrede, wo man, das hat sich rumgesprochen, glaube ich, wo man nicht mehr Betreff Doppelpunkt reinschreibt, also diese fette Zeile. Gibt es die noch? Ist die wichtig oder eben gar nicht mehr? Verrät man damit zu viel? Wie steht's damit?
Die ist sehr wichtig, weil sie ist neben dem PS und der Anrede, die ja nun keine wesentliche Information hat, also mein Logo oder meine Firma wird gelesen, kenne ich die? Wenn ich die nicht kenne, dann lese ich diese Headline und ob der Brief an mich adressiert ist und ich lese das PS. Wenn die Headline ist der wichtigste Einstieg und sollte den Hauptvorteil verkaufen, also der sollte wie bei einer Überschrift eines Artikels, ich muss das eigentlich nur vergleichen mit einem Zeitungsartikel. Wenn jemand die Zeitung liest, lesen die meisten Menschen nicht die gesamte Zeitung von vorne bis hinten, sondern wir lesen die Überschriften, vielleicht noch die Unterüberschriften und entscheiden dann, ob wir den Rest des Artikels lesen wollen.
Dann gib uns doch mal ein Beispiel, was könnte denn unser Caterer da reinschreiben. So aus dem Bauch raus. Wie ungefähr würde sich das anhören oder lesen lassen?
Zum Beispiel was wie, die meisten Leute geben zu viel für ihr Catering aus und haben trotzdem unzufriedene Kunden. Ja?
Okay.
So, wenn ich jetzt...
Also auch wieder unsere drei wichtigsten Regeln, Kunden nutzen, Kunden nutzen, Kunden nutzen.
In dem Fall jetzt eine sehr provokante Aussage, ja? Nämlich diese, dass viele Leute zu viel Geld ausgeben und nicht gut bedient werden, als Beispiel. Ja? Oder ihre Mutter würde nicht glauben, wie sie ihre Kunden bewirten. Ich weiß nicht, ob ich das schreiben wollte, aber spontan.
Ich finde es gut.
Ja?
Ja.
Also alles, was sich wieder mit diesem Thema beschäftigt, was beschäftigt mich denn, wenn ich einen Caterer engagiere? Ja? Am Ende will ich ja nur eins. Ich will natürlich nicht unendlich viel Geld dafür ausgeben, aber es soll so wirken, dass es teuer ist. Aber am allerwichtigsten ist, dass keiner über das Buffet redet, sondern wie toll die Veranstaltung war und höchstens denkt, war aber toll. Da bin ich gerne hingegangen und das Essen war toll. Also ich ärgere mich nicht über das Essen als Besucher dieser Veranstaltung, sondern wenigstens ist es mir nicht negativ aufgefallen. Im besten Fall fällt es mir positiv mit den restlichen Veranstaltungskriterien ein.
So, also könnte man auch sagen, damit Sie Thema sind und nicht Ihre Bewirtung.
Ja, Sie sollten das Thema sein und nicht die Bewirtung.
Okay.
Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Also habe ich eine Handvoll. Ich fange an, teste sozusagen jetzt erstmal mental. Ich fange an, Headlines zu bauen, Überschriften. Ne? Ich baue jetzt Überschriften für diesen Brief.
Mir ging es ja um dieses sogenannte Rubrum, sagte ich ja schon, diese eine Zeile.
Diese Zeile ist die Überschrift.
Das richtig, ist mein Einstiegssatz. Aber du sagst, ich arbeite an Überschriften.
Ja, weil ich dann ja eine oder vielleicht sogar, wenn ich ein großes Mailing mache, mehrere. Ich teste nämlich das. Was ich mache ist, zuerst teste ich vielleicht in meiner Mitarbeiterschaft. Und natürlich kann ich nur eine reindrucken.
Okay, es gibt nicht mehrere Zwischenüberschriften, das habe ich jetzt fragen wollen.
Vielleicht, wenn ich ein sehr langes Mailing mache, habe ich vielleicht Zwischenüberschriften. Aber die Grundidee zu sagen, wie bringe ich denn, genau wie die Zeitungsüberschrift. Man sollte eigentlich nur mal eine Zeitungsüberschrift nehmen und sich die durchlesen und sagen, warum will ich jetzt diesen Artikel lesen? Ist das eine gute Überschrift für den, was danach in dem Artikel steht?
Das ist eine gute Übung, ja.
Und mit dieser Übung stelle ich fest, oh, gucke mal, die schreiben da was rein, was mich neugierig macht. Ja?
Und ja, klar, deswegen die können das ja eigentlich am besten. Das ist ja, genau, im Grunde machen die das ja den ganzen Tag.
Ja? Zum Beispiel, oder wenn jemand was sparen möchte, ja, sparen Sie 30% an Ihren Catering-Kosten, ohne dass Ihre Kunden davon etwas merken. Wenn ich da vielleicht einen besonders preissensitiven Einkäufer erreichen will, dann ist das die Überschrift vielleicht für den.
Okay. Wie verhält es sich denn, Überschrift ist klar geworden, wie verhält es sich denn mit der Verwendung von Fettdruck oder Kursivschrift im Mailing oder im Brief?
Fettdruck sollte die wichtigste Aussage eines Absatzes hervorheben. Auch da wieder muss ich ein bisschen rumprobieren, ja, es soll natürlich nicht alles fett sein und so, ja.
Heißt das denn pro Absatz einen Fettdruck?
Wenn ich sehr viel Copy, also sehr langen Text habe, kann das durchaus hilfreich sein, damit das nicht so eine Textwüste wird. Ja, es ist so eine Mischung, das ist wieder so eine Mischung aus Handwerk und Kunst. Ich gucke mir diesen Brief an und wir können ja nicht alles testen, aber ich gucke mir den an und sage, wie wirkt das auf mich? Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist jetzt zu viel Fett, also das ist mir jetzt zu fett im wahrsten Sinne des Wortes und dann versuche ich das zu reduzieren. Aber manchmal ist ganz, aber es ist so, wir helfen Menschen, wenn es sehr viel Text ist und ich habe sehr viel Texte, vielleicht 2 Seiten gepackt, weil ich einfach nicht 3 Seiten versenden will, ist ja auch eine Kostenfrage und so. Und ich mache vielleicht diesen Zeilenabstand ein bisschen kleiner oder einen etwas einen Punkt kleineren Schriftart, also dass ich etwas mehr auf die Seite bekomme. Dann kann es passieren, dass das so, man sagt da ja Bleiwüste zu, dass ich das Gefühl habe, da ist unheimlich viel Text. Und wenn ich zu viel Text habe, habe ich als Leser das Gefühl, oh Gott, da muss ich mich jetzt durchkämpfen. Und dann lese ich vielleicht den ganzen Brief nicht, weil er mir so schwer Starbite-mäßig vorkommt. Und wenn ich den ersten Satz, der die wichtigste Aussage des Absatzes hat, fettdrucke, dann erreiche ich damit, dass der potenzielle Leser diese ersten Sätze nur scannt, kriegt alle wichtigen Informationen mit und entscheidet dann, ob er diesen Absatz liest, der scheinbar danach die Erläuterung zu diesem Absatz.
Okay, heißt das, dass wir, du merkst, ich bestehe immer auf konkret verwendbare Regeln und Ansagen, heißt das, dass wir immer nur ganze Sätze fetten oder auch einzelne Worte?
Ich würde Sätze fetten, also Sätze fett drucken.
Sagt man fett? Ich weiß nicht.
Nee, ich weiß es nicht. Also ich
okay.
Würde es fett drucken.
Auf jeden Fall würden wir nicht einfetten.
Aber jetzt sind wir wieder bei so einem Thema. Ja, ich selber glaube, dass wir eben nicht nur in Worten denken, sondern dass wir in Sätzen denken. Und ich glaube eben durch meine Erfahrung in der Zwischenzeit, dass Text sehr viel wichtiger ist, als ich es früher geglaubt habe. Dass also Text eine Rolle spielt. Und dann glaube ich eben, dass Menschen in Sätzen Informationen aufnehmen und nicht nur in Worten. Sonst könnte ich einfach nur einen Brief schreiben, wo ich nur Worte verwende. Ja, nur Worte. Einfach wild Worte hinschreibe, alle meine Vorteile als Worte.
Billig, kompetent, einfach lecker.
So, schön. Ja, das reicht für ein Plakat, aber reicht das jetzt für einen Brief? Nein, da muss ich das schon vielleicht was erläutern. Und diese Erläuterung findet in Sätzen statt und deswegen sollte ich auch einen ganzen Satz fett drucken und nicht nur ein einzelnes Wort. Aber auch da, wenn ich gar nicht sicher bin, teste ich das. Ich schreibe ein Mailing, wenn ich öfter Mailings mache, mit der gleichen Zielgruppe, wo ich Worte fett mache und wieder welche, wo ich nicht fett mache und mache ein Response-Medium und gucke, was passiert, also ein Reaktionsmedium, Postkarte oder Faxantwort.
Okay, also wissen wir, es ist eine diffizile Angelegenheit, diesen Text zu gestalten inhaltlich. Es ist eine diffizile Angelegenheit, ihn zu layouten. Du hast ja auch den Begriff Bleiwüste schon verwendet.
Ja.
Darum die naive Frage, was ist denn mit Bildern?
In traditionellen Briefen mag ich die nicht. Also, weil es soll
ja. Ja, Moment, das ist ja jetzt ganz subjektiv, der Herr.
Ja, weil testen. Also, ich kann es nicht beantworten. Meine Erfahrung ist, dass es nicht die Reaktionsquote verbessert, weil der Leser kein Bild erwartet und das mir zu viel nach Werbung aussieht. Wenn ich sonst einen Brief kriege, also jetzt einen persönlichen Brief, und das ist ja das, woran sich der Brief anlehnt, dann habe ich nie ein Bild. Keiner von meinen Freunden schickt mir einen Brief, wo ein Bild drauf ist von ihm, ja. Außer eine Bewerbung hat ein Bild, aber sonst glaube ich keine Bilder. Und deswegen passt Bild nicht in den Kontext, in den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Der Brief soll ja am Ende die Kommunikation, die Schriftkommunikation zwischen Leser und dem Schreibenden sein.
Aber man sagt doch auch, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, wäre doch also das Ding.
Was übrigens zwar ein schönes Sprichwort ist, aber nicht stimmt. Weil ein Bild alleine verkauft nichts. Ein Bild ist die emotionale Möglichkeit, jemanden zu erreichen, aber es überzeugt nicht. Überzeugungsarbeit leistet immer Text. Ja, ich kann keine Bilder aneinander reihen und daraufhin kauft jemand was. Ja, sondern Worte überzeugen. Die Hirnforschung weiß auch, dass das in der Zwischenzeit auch, dass das so ist. Das heißt, dieser alte Krieg zwischen dem Layouter, dem Grafiker, dem Texter, ist nicht entschieden, weil man braucht alle Elemente. Das Layout muss stimmen, die Grafik, wenn es welche gibt, muss stimmen und der Text muss stimmen. Ich kann also auf Dauer nicht eins weglassen und sagen, dann wird alles gut. Nur Text hilft nicht, nur Grafik hilft nicht, muss beides da sein. Aber bei einem Mailing brauche ich kein Bild, weil der Leser kein Bild will, sondern wenn ich Bilder verwende, verwende ich sie in der Broschüre. Da ist auch der Rahmen, wo derjenige erwartet, dass er dort Bilder hat. Eine Broschüre ohne Bilder ist nicht gut. Ein Brief mit Bildern sieht aus wie ein Massenmailing, komischerweise. Weil das ist die einzige Form, wo
wir es kriegt halt was Flyeriges dadurch, nicht?
Ja, es kriegt was es gar nicht ist. Es soll ja ein Brief sein. Der Brief ist ja die Erläuterung dazu, was er in dem Flyer findet oder warum oder was wir ihm zuschicken. Oder unser Angebot ist sozusagen unsere Argumentation, ist unser Gespräch. Und unser Gespräch, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass diese Bilder da eben nicht funktionieren. Ja? Jetzt kann mich ja jederzeit eines Besseren belehren, indem er sagt, hier habe ich 2 Mailings gemacht, 5000er Aussendung an die Gruppe, identisches Mailing, 5000er Aussendung in der anderen Gruppe, da war ein Bild drin und die Reaktionsquote ist 30% besser. Anderer Punkt hat damit zu tun, dass die Druckkosten meistens sehr viel höher sind, wenn ich ein vernünftiges Bild reindrucken will, selbst wenn ich es selber mache, muss ich dann ja natürlich plötzlich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Farbdrucker verwenden, ja, muss einen Farblaser vielleicht sogar verwenden, um dort einen vernünftigen Ausdruck zu erzeugen, während ich mit einem relativ moderaten Preis ein Mailing selbst drucken kann in kleinen Mengen und verschicken kann, selbst wenn ich ein Handwerker bin, ohne dass ich da ein Bild drin habe. Aber wie gesagt, die Diskussion ist offen, wenn jemand testet und findet raus, Bild bringt mehr, so viele Bilder wie helfen. Ich habe bisher wenig gesehen, wo Bilder mehr Reaktionsquote erreichen. Deswegen, meine Grundempfehlung ist, ich brauche kein Bild. Ich kann es verwenden, wenn ich es teste, aber wenn ich es nicht weiß, verwende ich keins.
Gut, dann kommen wir wahrscheinlich zum wichtigsten Thema. Wir haben jetzt Mailing erklärt.
Ja.
Sagen wir mal, na gut, finde ich interessant, vielleicht für Podcasts oder für die Praxis, für die wir das machen wollen. Aber wo bekommt denn unser Hörer, ob er nun Gründer ist oder nicht, ob er eingesessen ist oder nicht, der sagt, will ich es machen, aber an wen denn? Das mit den Adressenpools hast du schon gesagt, aber das klingt trotzdem für mich immer noch ein bisschen schwierig.
Naja, es ändert ja nichts an der Grundlage. Wenn ich weiß, wer ist meine Zielgruppe, muss ich mich halt umsehen, wo kriege ich Adressen von dieser Zielgruppe her.
Und wie ist das Thema, um da auch gleich wieder einzuhaken, Entschuldigung, Adressen versus Datenschutz versus Privatperson, gibt es da nicht auch juristisch was zu wissen?
In dem Fall, das ist die einzige Ausnahme. Wir haben ja eine sehr große Verschärfung des Wettbewerbsrechts und des Verbraucherschutzes erfahren. Mit einer Ausnahme, ich darf weiterhin jede Person, die eine Postadresse hat, anschreiben, während ich zum Beispiel nicht jede Person, die eine Telefonnummer hat, anrufen darf. Ja? Also das heißt, Mailings darf ich machen und Anrufe darf ich nur unter ganz bestimmten rechtlichen Rahmenbedingungen tun. Das ist zwar nicht logisch, aber es ist eben die Rechtslage. Und die Rechtslage bedeutet also, ich kann jedem einen Mailing schicken. Es ist ja sozusagen mein Privatvergnügen, dass ich das Geld dafür ausgebe, dass in seinem Briefkasten das Mailing landet. Und umso wichtiger ist natürlich, dass der das dann, wenn er es liest und die richtige Zielgruppe ist und so weiter, dass das dann auch was bringt. Ja, weil da kostet mich jeder Kontakt vielleicht 2,50 Euro oder 2 Euro, sodass sich das dann auch rentiert. Das heißt, ich muss immer wissen, wer ist meine Zielgruppe und wo ist die? Und bei Unternehmen, wie heißen die Ansprechpartner, die ich erreichen will? Da kann ich ja nicht was anderes. Also ich muss möglicherweise Aufwand treiben, um rauszufinden, wie heißt denn die Sekretärin vom Geschäftsführer, weil die wird wahrscheinlich das Catering einkaufen, um mal bei unserem Beispiel zu bleiben.
Aber da gibt es doch auch Unterschiede, nur um es jetzt schon abzuklären, ja. Nicht, dass irgendeiner der Hörer aus Versehen was falsch macht. Da gibt es doch auch Unterschiede zwischen Papier-Postmailing und E-Mails, richtig?
Ja, wir reden im Moment nur von Post.
Richtig, weil E-Mails so
E-Mails unverlangt sind genau wie Telefonanrufe mit sehr hohen Hürden versehen worden, um eben diese Massenaussendung zu eliminieren. Wobei der entscheidende Punkt nicht ist, dass jeder sagt, ich kriege doch aber so viel Mailings, sondern die Frage ist, ist es juristisch okay? Juristisch ist es eben in den meisten Fällen nicht okay. Das heißt, ich brauche die Einwilligung desjenigen, dem ich ein Mailing schicke. Der muss sich auf Listen eintragen, das bestätigen. Das Verfahren erklären wir noch, wenn wir E-Mail-Newsletter erklären.
Ich wollte es nur jetzt schon abgrenzen.
Ja, ein E-Mail ist ein völlig anderes Werbemittel, sowieso ein völlig anderes Werbemittel. Aber es ist auch unter einer anderen Rechtsgrundlage als ein normales Postmailing. Ein Postmailing ist bis heute nicht limitiert. Im Wesentlichen, ich kann das an jeden Menschen mit einer Postadresse einen Brief schicken. Ein E-Mail ist in einem sehr, sehr engen juristischen Rahmen in der Zwischenzeit versehen.
Aber du pflichtest mir nebenbei auch bei, dass abgesehen davon, dass das verboten ist, ungewollte E-Mails zu verschicken, es auch schlechter Stil ist. Also ich, selbst wenn ich es tue, illegalerweise, kann es mir leicht passieren, dass ich mir mit meinem Image auch nicht groß weiterhelfe, richtig?
Ich selber bin ein großer Freund davon, dass man nur Dinge verschickt, an Leute, die es haben wollen. Also, dass ich eben mit diesem Zwei-Stufen-Marketing arbeite, dass ich eine Anzeige schalte oder irgendwas, um die Adresse zu sammeln, und dass ich nicht unaufgeforderte Post verschicke. Die Menschen kriegen so viel Werbebotschaften, die wollen nichts Unaufgefordertes. Aber jeder freut sich, wenn das kommt, was er angefordert hat. Wenn ich mich jetzt für Catering interessiere und rufe da an oder gehe auf die Website und fülle das Kontaktformular aus und 2 Tage später kommt die Post von denen, dann lese ich die wirklich gerne. Wenn aber die unaufgefordert kommt, landet die meistens sowieso im Papierkorb oder verärgert mich sogar. Und ich bin ein großer Freund bei allem Guerilla, dass man sagt, nein, wir sind kundenorientiert und Kundenorientierung heißt, dass wir Leuten nicht das antun, was uns selber nervt, nämlich dass wir die nicht zumüllen mit irgendwelchem Kram. Ja.
Okay, dann habe ich eine schlechte Nachricht und eine gute Nachricht. Die schlechte, unsere Zeit für heute ist fast mehr als um. Die gute Nachricht, wer mehr Guerilla FM will, der bekommt jetzt wie immer eine mundgemalte Hausaufgabe vom Tony, oder nicht?
Ja, ich habe ein Direkt-Mailing-Kochrezept auf der Webseite. Und wenn jemand sich überlegt, dass er wirklich ein Mailing machen möchte, dann kann er dieses Kochrezept verwenden, um zumindest mal einen ersten Brief zu bauen. Ich behaupte nicht, dass der toll sein wird, deswegen alleine, weil er diesem Kochrezept folgt, aber er ist wahrscheinlich besser, als die meisten Leute ihn intuitiv entwickeln würden, weil da die wesentlichen Elemente vorhanden sind. Und anhand dieser Checkliste kann man dann diesen Brief schon mal vorentwerfen. Und wenn jemand wirklich interessiert ist, ein Mailing auszusenden, es gibt bei der Deutschen Post, nicht uneigennützig von der Post, versteht sich, ein sogenanntes Direktmailing-Center, wo man sehr preiswert Direktmailing-Seminare besuchen kann und die ganzen Grundlagen in der Tiefe dort für nahezu keinen Seminar, also für einen nahezu verschwindenden Seminarpreis erlernen kann. Das sind Direktmailing-Seminare der Deutschen Post, kann man sehr empfehlen, gibt es in jeder Großstadt, in jeder größeren Stadt gibt es ein Direktmailing-Center. Und da kann man also für 20 Euro oder teilweise sogar umsonst, kann man solche Seminare besuchen. Wie macht man ein Direktmailing? Die wollen natürlich damit weiterhin diese Postaussendung ankurbeln und deswegen veranstalten die diese Veranstaltung. Und die sind im Normalfall sehr, sehr lehrreich. Man kann unheimlich viel mitnehmen. Viele Checklisten, viele Hilfsmittel, viele Tools, viele Rechtsgrundlagen und so weiter.
Und die können das auch richtig gut, nehme ich an.
Die meisten der Referenten, die da sind, sind sehr, sehr gute Leute. Wie immer im Leben erwischt man mal einen, der nicht so toll ist, aber die meisten von denen sind extrem gut. Und die beschäftigen sich nur mit Mailings, können einem da auch wirklich sehr viel Auskunft geben.
Das heißt also, die Hausaufgabe ist nur für die Leute, die sich für Mailing interessieren heute, oder?
Ja, die Hausaufgabe ist für die, die sich interessieren. Und die, die sich nicht interessieren, vielleicht braucht man es ja doch mal, können sich ja mal hinsetzen und sagen, ich schreibe mal so einen Direktbrief, Mailingbrief. Warum? Weil dieser Direktmailingbrief ist doch mein Dialog mit einem Interessenten. Das ist nämlich nichts anderes. Das ordnet ja genauso meinen Geist, wie wenn ich mit jemandem spreche. Ja, indem ich sage, ich schreibe jetzt auf einer oder zwei Seiten das mal zusammen, weil da steht dann, was ist meine wichtigste Produkteigenschaft, was ist der wichtigste Vorteil für den Kunden, der kommt in die Headline, was will ich in meinen PS tun, wie ist meine Aufforderung zur Handlung. Ja, das macht schon Sinn, das mal zu probieren.
Vor allen Dingen haben solche Übungen ja Nutzen darüber hinaus, finde ich, dass man sich immer noch mal selber klarer über seine eigene Leistung wird, über seine eigenen Argumente und das ja auch durchaus in andere Marketing- oder Vermarktungsmaßnahmen einfließen kann.
Genau, man kann auch plötzlich andere Werbebotschaften entdecken oder erarbeiten, die man dann später verwendet.
Gut, dann bedanken wir uns vor allem bei unseren Hörern. Ich bedanke mich, Toni, wie immer bei dir. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge in der nächsten Woche an der gleichen Stelle. Sagen bis dahin Tschüss und ermahnen ein weiteres Mal, bitte niemals vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla FM.